SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. 30 Jahre ist die deutsche Wiedervereinigung her. Das Jubiläum haben wir jetzt am 3. Oktober gefeiert. 3 Jahrzehnte, das ist eine lange Zeit. Und doch wirkt die DDR bis heute in den Menschen, die in dem Land, das es nicht mehr gibt, gelebt haben. Mein heutiger Gast hat sich mit vielen von Ihnen unterhalten. Der Therapeut Udo Bär wollte herausfinden, welche Spuren autoritäres Denken, Scheinwelten und Tabus bis heute hinterlassen haben. DDR-Erbe in der Seele heißt sein neues Buch. Und über dieses Erbe wollen wir heute Abend sprechen. Udo Bär, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie sind selber geboren und aufgewachsen in der Niederlausitz, also
jawohl,
das heutige südliche Brandenburg. Und als Sie 10 Jahre alt waren, sind Sie mit Ihren Eltern und Ihrem Bruder in den Westen geflohen. Damals stand die Mauer noch nicht, trotzdem war es eine gefährliche Flucht, die Sie mit dem Zug gemacht haben. Sie müssen deshalb, immer wenn Sie in einem Bahnhof sind, was essen.
Ja.
Ja, warum das?
Ja, das habe ich mich auch lange gefragt. Ich habe immer Appetit auf eine Currywurst oder auf irgendeine Schokolade, irgendwas gehabt im Bahnhof, aber ich wusste nicht, warum. Es war damals die Situation, es war Februar, Winter, Schnee, wir sind dann mit dem Zug nach Ost-Berlin und hatten dann jemanden, die wir mit der S-Bahn besuchen wollten. Und die S-Bahn fuhr damals noch teilweise durch 2, 3 Weststationen und landete dann wieder im Osten. Und dann sind wir raus, obwohl man das nicht durfte, und abgehauen und dann kurz in den Wartesaal gerannt. Und dann haben uns unsere Eltern erklärt, wir kehren nicht mehr zurück. Wir sind jetzt weg, wir bleiben hier im Westen und keine Kameraden, keine Freunde, keine Wohnung, nichts Vertrautes mehr. Und dann kam so, wie wir im Ruhrgebiet sagen, mittlerweile ein bisschen Pipi in die Augen, also Tränen bei meinem Bruder und bei mir und vielleicht auch bei meinem Vater, das weiß ich nicht mehr so genau. Und dann sagte meine Mutter, hier wird nicht geweint, hier gibt's doch jetzt was zu essen, hier gibt's doch Bananen. So, hier gibt's doch Bananen. Das habe ich übrigens solche Geschichten auch von anderen Leuten gehört, denen es ganz ähnlich widerfahren ist. Ja, und dann haben wir irgendwie was zu essen bestellt, was es dann nachts, spätabends noch gab. Und seitdem ist für mich Bahnhof mit Essen verbunden.
So kann das DDR-Erbe auch bis heute wirken. Es gibt aber auch viel gravierendere und zum Teil auch beeinträchtigende Folgen, über die wir heute Abend sprechen werden. Der Therapeut und Autor Udo Bär ist mein Gast in SWR 2 Tandem.
Talking too much, breathing too loud. You turn the telly up, ignore me if you like. It's not your day, and I'm annoying you. But every glance is noticing, just having me in the room makes you bite your lips. Scratch what doesn't itch, name me one thing that doesn't.
Sarah Ferry und A Place on the Moon in SWR 2 Tandem. DDR-Erbe in der Seele heißt das Buch, das mein heutiger Gast geschrieben hat. Der Therapeut Udo Bär hat sich mit vielen Menschen unterhalten, die in der DDR gelebt haben und hat Erfahrungen aufgespürt, die bis heute nachwirken. Herr Bär, ich zitiere mal aus Ihrem Buch eine Geschichte, die Ihnen Johanna M. erzählt hat. Als ich noch auf der Schule war, hing dort ein Plakat mit einem Zitat von Honecker. Mit Bild. Eine andere Schülerin hat mit einem Stift Honecker einen Schnurrbart gemalt. Sie musste dafür 1,5 Jahre ins Gefängnis mit 17. Das hat uns alle abgeschreckt, ja eingeschüchtert. Das sollte es wohl auch. Eigentlich war das ein normaler Schülerstreich und der hatte solche Folgen. Was bewirkt so eine drastische Strafe in den anderen Schülern?
Sie macht Angst. Sie macht Angst, spontan zu sein. Sie macht Angst und die bewirkt, dass man sich zurückhält. Und diese Angst war sehr verbreitet. Nicht bei allen, aber bei sehr, sehr vielen Menschen.
Wie hat sich die geäußert?
Ja, sie hat sich geäußert, dass man nicht mehr offen redete, dass man seine Meinung nicht sagte, dass man sich versteckte. Das betraf die Leute, die später dann auch mit einer Flucht oder im Ausreiseantrag liebäugelten. Das gab die Leute, die früher in der SPD waren und zur SED zwangsvereinigt wurden. Es gab die Flüchtlinge, die Vertriebenen aus Schlesien, Ostpreußen, die durften nicht Vertriebene genannt werden, sondern Umsiedler. Die Vergewaltigungen von Frauen wurden nicht benannt, sondern weil das waren ja die sozialistischen russischen Freunde. Und darüber zu reden machte Angst, weil es verboten war. Und diese Angst hat zu einem großen Verstummen, zumindest im öffentlichen Bereich, geführt.
Auf der anderen Seite war Angst zu haben Tabu. Auch
ja,
das war ein Tabu.
Ja.
Warum das?
Also ich habe das selber gehört, Friedenskämpfer haben keine Angst. Also man musste mutig sein, man musste entschlossen sein. Es gab die Kriegsangst, aber wir hatten alle keine Angst. Ich kenne aber Kinder, die haben sich im Wald versteckt, Verstecke gesucht, weil sie Angst hatten vor dem Atomkrieg, weil es war immer die Rede davon, dass der Westen einen angreift und nur die DDR und die Sowjetunion die Friedensmacht.
Aber was macht das mit einem, wenn man Angst hat, sie aber nicht zeigen darf? Also wie wirkt dieser Widerspruch?
Also der wirkt, Angst macht eng. Das ist auch vom Wortstamm her, ist Angst und Ang und Eng der gleiche Wortstamm. Es engt uns ein, wir kennen alle Angst. Ja, manche denken dann ständig daran, andere schalten die Angst ab oder versuchen es, wie bei dem Märchen, der einem der Ausdruck, das Fürchten zu lernen. Die werden dann ganz wagemutig und spüren gar nichts mehr, weil die Angst alle anderen Gefühle auch reduziert und überlagert und übertüncht. Also die Wirkungen sind eigentlich für alle da, wie wir auch sonst Angst haben. Nur man muss sich vorstellen, das ist keine konkrete Angst vor einer einzelnen Aktion, sondern so eine schleichende Angst, die sich über Jahre und Jahrzehnte durchzieht und dann auch oft an die Kinder und Kindeskinder weitergegeben wird.
Ich will noch eine andere Geschichte aus Ihrem Buch zitieren, die von Max. Ich hatte mit Freunden mal rumgeflaxt, wie wir gemeinsam abhauen könnten über die Ostsee nach Dänemark. Doch wir wurden abgehört oder einer von uns war ein Spitzel, ich weiß es nicht. Jedenfalls kam es raus. Wir wurden verhaftet und ich wurde wegen Vorbereitung der Republikflucht verurteilt und saß 2 Jahre im Gefängnis. Das hört sich so lapidar an, wie er davon erzählt, dass dieses scherzhafte Gespräch, das so traumatisierende Folgen für ihn hatte, rausgekommen ist. Abgehört oder Spitzel, jedenfalls kam es raus. Wie allgegenwärtig ist diese Angst, dass das Gegenüber vielleicht doch kein Freund ist?
Ja, die DDR-Regierung und die Stasi hat das ja auch verbreitet und auch mit der Angst gespielt. Man sollte keinem trauen und wir kriegen alles mit, das war das Motto. So. Und es hat sich ja dann auch nach der Wende herausgestellt, dass das in vieler Hinsicht stimmte. Es gab viele IMs, also Stasi-Mitarbeiter, aber mindestens doppelt oder dreimal so viele Leute, die ohne bei der Stasi zu waren, andere denunziert haben. Also die Angst war allgegenwärtig. Und das kennen wir aus der Traumaforschung, wenn Leute traumatisiert sind. Dann ist eine Bewältigungsform auch, das ganz sachlich zu erzählen, wie ein kleiner Urlaubsausflug oder so. Also dass die emotionale Energie runterzufahren. Ja, damit sie einen nicht überwältigt. Das ist auch ein Schutzmechanismus, kann ich gut verstehen, gar kein Vorwurf dabei. Nur wenn sich das über eine ganze Gesellschaft durchzieht, dann macht das auch was mit dem ganzen kulturellen und seelischen Klima.
Gab es auch Menschen, die selber das nicht erfahren haben, also keine traumatischen Ereignisse in ihrem Leben hatten, die aber dennoch die Angst kennen von damals und die ausgeblendet haben?
Ja, viele. Ich hatte nie Angst. Habe ich auch teilweise in Reaktionen gehört auf das Buch, in Internetforen oder sonst wie. Es gab keinen Grund, Angst zu haben. Und dann kommt im nächsten Satz dann, dass der Udo Bär lieber nach Bautzen hätte gehört, damals in der DDR. Also es ist so.
Bautzen war ein Gefängnis.
Stasi-Gefängnis, das für politische Gefangene, ganz, ganz schlimm. Also diese Ausblendung der Angst ist da und die führt aber nicht nur zu einer Lähmung der Angst, sondern das gesamte Gefühlsleben wird irgendwie gedämpft, ja, nicht weg, aber gedämpft. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist. Gefühle durfte es kaum geben und erst recht nicht gezeigt werden.
Und das wirkt bis heute fort, diese gedämpften Gefühle?
Ja, ich habe das von vielen Menschen gehört, obwohl das 30 Jahre lang her ist. Ich habe es aber auch von Kindern gehört oder von Leuten, die nur 2 Jahre vor der Wende geboren wurden und danach den Hauptteil danach aufgewachsen sind. Aber die Eltern waren ja da, 95% der Lehrer sind geblieben. Also diese Atmosphäre ist bei vielen geblieben. Ja, so wie es ja im Westen auch nicht nach dem Krieg plötzlich alles anders war, nach dem Nationalsozialismus. Also es wirkte weiter. Und wenn für Kinder, die aufwachsen in ihrer Familie, Angst normal ist und eine Gefühlsdämmung und Dämpfung normal ist, dann ist das für die Kinder auch normal. Und dann haust sich das in ihnen ein und wird ein Teil ihres inneren Zuhauses.
Was kann man gegen diese Angst heute tun? Weil die Ursache ist ja Geschichte.
Die Ursache ist Geschichte, ja. Reden. Alles, was Gefühle dämpft und in den Keller sperrt oder in den Kühlschrank, braucht Offenheit und Transparenz. Wenn wir über unsere Ängste reden, dann hilft das. Dann reduziert das die Angst. Geteilte Angst ist halbe Angst, so genau wie geteilter Schmerz halber Schmerz ist. Diese Sprichworte stimmen.
Aber an den Reaktionen auf Ihr Buch haben Sie ja gemerkt, dass viele gar nicht reden wollen.
Ja, ist so. Manche wollen nicht. Also ich habe überwiegend natürlich positive Reaktionen bekommen, die gesagt haben, Menschen, die gesagt haben, oh, da rede ich mal jetzt mit meinen Eltern drüber, ich weiß gar nichts, ich weiß, was die gearbeitet haben, aber ich weiß gar nicht, wie es denen wirklich in der DDR gegangen ist, was sie gefühlt haben, was ihr Herz da gemacht hat. Da haben wir noch nie drüber geredet. Also das ist ein guter Anstoß und das ist etwas, was ich auch bewirken möchte. Das hilft. Dass es manche gibt, die das nicht wollen, ist auch okay. Und dann gibt es Situationen, wo man mal den Eltern oder Großeltern sagen kann, ich würde gerne mit dir darüber reden, aber wenn du jetzt nicht willst, dann mache ich es nicht. Aber irgendwann, wenn du möchtest, bin ich da, weil ich interessiere mich für dich.
Herr Bär, die Angst war tabuisiert, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Es gab das Tabu, über den großen Bruder, die Sowjetunion, schlecht zu sprechen, über den Verlust von Eigentum durch die Verstaatlichung, in volkseigene Betriebe durfte nicht geredet werden, über politische Gefangenschaft oder Republikflucht schon gar nicht. Dieses Schweigen ging ja bis hinein ins Private.
Ja.
Mit welchen Folgen?
Also es entstand in der DDR eine doppelte Öffentlichkeit. Es gab den privaten Raum, in dem man versucht hat, mehr oder weniger zu reden und die Gefühle auch zu teilen, wobei das sehr mit angezogener Handbremse war. Und es gab den öffentlichen Raum. Und alle, die in der DDR groß geworden sind, und da vermute ich alle oder zumindest fast alle, sind mit dieser Trennung aufgewachsen. Es war was anderes. Ich habe selber ein Beispiel erlebt in der Schule noch, als ich klein war. Dann erzählt die Lehrerin meinen Eltern in der Klasse, den Klassenpflegschaft oder wie das damals hieß, weiß ich nicht mehr, Religionsunterricht ist Mist. So, es gibt keinen Religionsunterricht mehr an der Schule, weil und so weiter. Verführung der Arbeiterklasse etc. So, und beim Rausgehen wird dann ein Zettel verteilt, wo der private Religionsunterricht ist, in welcher Straße und an welcher Zeit. So, es gab immer Prüfungen und Belobigungen von guten Schülern jeden Monat und man kriegte Preise und ich war eigentlich in der Klasse fast immer der beste Schüler und habe anderen auch Nachhilfe gegeben und unterstützt. Das fand ich toll organisiert damals. So, aber dann haben die den Preis bekommen und ich nicht, weil ich nicht bei den jungen Pionieren oder später bei der FDJ war.
Also die, denen Sie Nachhilfe gegeben haben.
Ja, so. Also das heißt, ist diese Verlogenheit, ja, die war so selbstverständlich. Mhm. Und diese Trennung war so selbstverständlich.
Ich lese noch mal eine Geschichte aus Ihrem Buch vor. Da geht es auch um diese Scheinwelten. Sie ist von der Lehrerin Anita G. Jeder wusste, dass es doppelte Wahrheiten gab. Ja, das war nicht die Ausnahme, das war die Regel. Es gab die politische Stimme nach außen in die Öffentlichkeit und es gab das Reden, was man wirklich dachte, aber ohne Öffentlichkeit. Allenfalls haben wir so seltsame Bemerkungen gemacht, als es in einem Laden wieder mal etwas nicht gab, sagte jemand, dafür haben wir ja den Westen überholt. Das war ein Spruch der Partei, den Westen überholen, und gleichzeitig gab es nichts. Innen reden und außen anders reden führte bei mir irgendwann dazu, dass ich Politik nur noch mit Widerwillen betrachtete. Ja. Es waren die da oben. Politik war irgendwie gefährlich, wenn man erwischt wurde, konnte man bestraft werden und zwar heftig. Also in der DDR war dieses Leben in der Scheinwelt selbstverständlich, die Mehrheit lebte zwei Leben. Haben Sie noch ein paar weitere Beispiele?
Ja, ich kann eher noch was sagen. Beispiele gibt es genug, aber ich glaube, das haben Sie schon sehr gut illustriert. Das Entscheidende ist, dass das nachwirkt. Ja, ich habe das sehr oft auch von Kindern, von Menschen, die in der DDR groß geworden sind, gehört und Enkeln teilweise, weil das ganze Klima bestimmt hat. Die sagten, ja, ich bin dann nach Hamburg gegangen, um zu studieren. Und da haben die alle ganz frei geredet und kritische Fragen gestellt an den Professor oder mal eine andere Meinung vertreten. Und mir war das völlig fremd. Mir war das völlig fremd. Oder ich habe mitbekommen, wie eine Freundin mit ihrer Mutter, als sie zu Besuch kam, geredet hat. Ich habe gedacht, ich wäre im Kino. Es war irgendwie so was anderes. So eine Offenheit, die war gar nicht da. Weil natürlich, wer ein Professor kritisierte, irgendwann in so einem sozialistischen Kernthema, ja, der wurde dann Waldarbeiter und der Uni verwiesen, auf ewig oder auf 10 Jahre. Also dessen Lebensweg und Bildungsweg war vorbei. Mhm. Und diese Vorsicht, die ist so eingehaust. Das war so ein, also das Grundgefühl, eine freie Meinung zu äußern, war im Kühlschrank. So, und dieser Kühlschrank war abgeschlossen. Mhm. Und wer in diesem Kühlschrank und Kontakt mit diesem Kühlschrank groß geworden ist, als Kind, als Jugendlicher, hat die Kälte mitgenommen und das Verstummen. Und das ist, glaube ich, das Tragische. Das gilt nicht für alle. Es gibt viele junge Leute, auch ältere, die die Chance genutzt haben, die Klappe aufmachen, die diskutieren, die suchen. Aber es gibt viele, die davon noch geprägt sind.
Sie behaupten, diese Scheinwelten, dieses permanente Gefühl, belogen zu werden, entwürdigt und schädigt das Selbstwertgefühl.
Ja.
Inwiefern?
Ja, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ja, wenn Sie mir etwas erzählen und ich weiß nicht, in welcher Rolle Sie gerade sind, ob Sie mir privat was erzählen oder ob Sie lügen, ja, also um es mal ein bisschen drastisch zu sagen, dann verunsichert mich das. Und wer ständig belogen wird, also meine Notlüge ist kein Thema, aber wer ständig und immer wieder belogen wird, der fühlt sich irgendwann nicht mehr wert, dass andere mit ihm wahrhaftig umgehen. Und das reduziert das Selbstwertgefühl und das entwürdigt.
Sie berichten zum Beispiel von einem Martin, der erst in einer Therapie gelernt hat, zu unterscheiden, was er wirklich will.
Ja.
Also der selbst Schnitzel oder Broiler, diese einfache Entscheidung, ja, esse ich jetzt ein Hähnchen oder esse ich ein Schnitzel, nicht treffen konnte.
Ja, ja. Das ist krass natürlich. Aber gibt es.
Inwiefern sind das Folgen der Scheinwelten?
Ja, zu dem Selbstwertgefühl gehört ja auch zu sagen, was möchte ich? Ja, es gibt so einen inneren Kern in uns, so einen inneren Ort der Bewertung. Den finden Sie auf keinem Röntgenbild oder Anatomieatlas, aber den spüren wir in uns. Und von diesem inneren Ort aus treffen wir Entscheidungen. Was wir sagen, wie wir sagen, was wir essen wollen, wo wir hingehen wollen und so weiter. Sagen wir ja und sagen wir nein. Und wenn dieser innere Kern nicht wachsen kann, wenn der sich nicht austoben kann, wenn der sich nicht entfalten kann, dann schrumpft er. Ja, dann ist er umhüllt von einer Gaze, ja, und kann nicht frei atmen, kann sich nicht entwickeln. Und das kann bis zu solchen extremen Folgen führen.
In Ihrem Buch schreiben Sie von einer DDR-spezifischen Persönlichkeitsspaltung.
Ja, das ist ein Begriff, den manche Analytiker vor allen Dingen nennen und so. Das ist natürlich ein sehr krasser Begriff.
Ich dachte auch. Ja, pathologisieren Sie damit nicht Millionen von Menschen?
Nein, gar nicht. Also das einzige Kriterium für Pathologie, also ist Leid. Ja, wenn jemand unter etwas leidet, braucht man Hilfe, vielleicht auch fachliche Hilfe. Aber darum geht es gar nicht. Es gibt nur diese Persönlichkeitsspaltung oder zwischen verschiedenen Teilen. Also wenn wir vorhin davon geredet haben, es gibt einen öffentlichen Raum und einen privaten Raum, dann ist der nicht nur außen, sondern da ist der auch in uns, in unserer Seele, in unserem Denken oder in unserem Verhalten. Das wollte ich vorhin auch mit dem Fremdsein. Also das Innen und Außen verfließt miteinander und vermischt sich miteinander. So. Und diese innere Spaltung, die ist das Thema. An der Äußeren kann ich wenig machen. Da müssen die Politiker, da müssen die Menschen was tun. Tun sie ja auch. Da verändert sich ganz viel. Aber wir beobachten, dass diese Trennung oft auch in den Menschen ist. Es gibt so viele tolle Frauen beispielsweise, die in der DDR groß geworden sind und für die das ganz selbstverständlich war, auch ihre Frau zu stehen, Partner umzutauschen, zu arbeiten und das Alltagsleben auf die Reihe zu bekommen. So. Ich habe von vielen gehört, wenn die in den Westen gegangen sind, dass die viel zu bescheiden waren. Dass die mit ihrem Funden, mit dem, was sie drauf hatten, gar nicht so viel, ich will nicht sagen angeben, aber so viel hermachen konnten, wie viele Westfrauen, die das gewöhnt waren. Und ich bewerte das gar nicht. Aber viele sagen, ich war zu bescheiden, ich mache zu wenig von mir her. Und das ist auch wieder ein Ausdruck. Da ist etwas öffentlich herauf, ja, und da ist die Bremse, da ist die Scheu, da ist die Scham, da will man nicht so mit rumprunken, sondern, und es gibt den privaten Raum, da ist man dann eher selbstbewusst. Und da haben viele was zu lernen.
Über diesen Rückzug ins Private, darüber sprechen wir gleich noch weiter nach Musik von Lamila, Dandelion Crown. SWR 2 Tandem am Donnerstagabend. Der Therapeut Udo Beer ist heute Abend mein Gast. Mit ihm spreche ich darüber, wie noch heute, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, die DDR das Leben vieler Menschen beeinflusst. Wir sind das Volk, Herr Beer, skandierten die Menschen 1989 auf den Montagsdemonstrationen in Leipzig, später auch in vielen anderen Städten, bis dann die Mauer fiel. Dieses Wir, sagen Sie, das muss man erklären.
Ja. Es gibt eigentlich mehrere Wirs, denen ich begegnet bin, im Westen wie im Osten, aber jetzt geht es hier in die ehemalige DDR. Es gab da zumindest zwei Wirs. Also es gab das Wir der Leute, die unten waren. So, und dann gibt es wir der Leute, die oben waren. Und wenn die da oben, wenn das Politbüro gesagt hat, wir haben jetzt die Vision, in 5 Jahren den Kommunismus zu haben, oder, ja, dann ist das ein okkupiertes Wir, was die gesamte Gesellschaft in der DDR betraf. So, und betreffen sollte. Und viele haben nicht dran geglaubt. Und dann gab es das Wir, dass die sowieso da oben lügen. Dass man im neuen Deutschland, das Einzige, was da wahrhaftig ist, ist das Impressum. Oder in den Schnitzler-Sendungen oder in vielen anderen. Da wurden auch Witze gemacht, da wurde es ironisch. Das war das andere Wir. Und dieses Wir sind das Volk, war der Ausdruck von diesem anderen Wir.
Dann gab es aber auch noch ein Wir, das aus der Not geboren war. Eben die Solidarität, die man brauchte, weil man sich in der Mangelwirtschaft gegenseitig aushelfen musste. Wie verbunden waren die Menschen tatsächlich?
Also sie haben sich sehr oft sehr verbunden gefühlt, viel mehr als sie es vielleicht waren. Und im Rückblick wird das auch ein bisschen manchmal zumindest idealisiert. Natürlich ist es toll, wenn im Dorf ein Schwein geschlachtet wurde und alle eingeladen wurden, ein bisschen Blutwurst zu essen oder sonst was, klar. Und natürlich ist es toll und auch bewundernswert, wenn ein Trabi am Straßenrand stehen geblieben ist und dann haben andere Trabis gehalten und gefragt, was brauchst du, kann ich helfen etc., weil viele hatten ja viele Ersatzteile bei sich. So, man muss aber auch wissen, es gab damals kein ADAC oder keine Hilfsautos, die man anrufen konnte oder sonst, abgesehen davon, dass es keine Handys gab. Aber es gab keine Nothelfer, die irgendwie organisiert waren. Das heißt, man war darauf angewiesen. Und ich weiß auch noch, als meine Eltern die Wohnung mal streichen lassen wollten und so, weil sich das selber nicht zugetraut haben, Baumärkte gab es ja auch nicht, dann waren das Tauschgeschäfte. Dann hat das jemand gemacht, ein Fachmann, und dafür hat man denen was anderes gegeben. Und es ging um Trabi-Ersatzteil gegen einen Wasseranschluss. Ja, das war sachlich nötig.
Sie behaupten aber, in den Tauschgeschäften sei auch ein versteckter Materialismus verborgen gewesen, der sich dann nach der Wende Bahn gebrochen hat.
Ja, also es war kein versteckter Materialismus, es war ein völliger, also ganz, es ging um materielle Dinge. Ja, es ist, natürlich hat man mehr Zeit gehabt als im Westen, weil es weniger Überstunden gab und man manchmal auch während der Arbeitszeit einkaufen konnte und so. Man hat sich getroffen und geredet. Das war da, das gab es. Und das ist auch erinnerungswert, finde ich auch lobenswert. So, schade, dass da so viel weggebrochen ist.
Ja, aber was passierte mit diesem Wir nach dem Ende der DDR?
Die Alternative zu dem materiellen Wir waren die Baumärkte. So, ich brauchte nicht mehr Ersatzteile, um Wasseranschluss neu zu legen oder Farbe zu kaufen, von anderen zu bekommen und dafür was Gegenleistung bringen, sondern man konnte zum Baumarkt gehen. Diese materielle Solidarität, die da war, ja, das
war nicht mehr notwendig.
Die war nicht mehr notwendig. Und deswegen habe ich das so oft gehört, auch schon immer gehört, dass so viele darüber jammern und staunen und klagen, zu Recht teilweise, dass diese Solidarität den Bach runtergegangen ist, verloren gegangen ist. Manche machen den Westen dran schuld, andere verstehen es nicht. Aber ich glaube wirklich, diese materielle Solidarität war nicht mehr nötig und dann zerfiel sie.
Mhm. Geblieben ist aber eine Sehnsucht nach Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit auch. Wie äußert sich die?
Also es gibt gewisse Welle an DDR-Nostalgie von Tassen und Lebensmitteln und sonst etwas. Alles ja okay, völlig klar. Die äußert sich teilweise auch, dass immer wieder an dem, was nach der Wende schlecht gelaufen ist und negativ gelaufen ist für einzelne Menschen, aber auch für ganze Landstriche, immer nur die anderen schuld sind. Das hatte mit der DDR angeblich nichts mehr zu tun, obwohl die DDR pleite war, bankrott war, bis zum geht nicht mehr. Ja, also das Politbüro hat halt eine Untersuchung gemacht, als Honecker weg war. Die hätten den Lebensstandard um 30-40% senken müssen, um allein die Schulden zu bezahlen, die aufgelaufen waren. Also es war nicht nur alles so schön, wie es dargestellt wurde, da ist auch diese Scheinwelt, wirkt da noch nach. Also das äußert sich und da äußert sich manchmal auch in so einer Verbitterung. Ja, hätte man uns das nicht genommen, wäre alles ganz toll. Mhm. Und 30 Jahre oder 40 Jahre DDR werden dann zu einem Abenteuerurlaub von einem Campingplatz zum nächsten und alles andere wird ausgeblendet.
Wenn auf rechten Demos heute wieder Wir sind das Volk skandiert wird, was passiert da?
Ach, das ist ein infamer Versuch, an die Protestbewegung anzuknüpfen und die zu instrumentalisieren.
Wobei man dazu sagen muss, dass führende AfD-Politiker im Osten eigentlich im Westen geboren sind.
Alle aus dem Westen kommen.
Ja. Also mit der friedlichen Revolution in der DDR
gar nichts zu tun. Und auch manche Leute aus der ehemaligen DDR, die damals nichts sich getraut haben, ja, die reden jetzt von der Lügenpresse. Das hätten sie damals mal sagen sollen, die wären sofort in den Knast gekommen. Also das sind viele Instrumentalisierungen und hin und her. Das ist, hat mit der Wirklichkeit wenig zu tun.
Aber fällt das wir gegen die da oben im Osten auf besonders fruchtbaren Boden?
Also bei manchen Teilen ja. Ich glaube nicht bei der Mehrheit. Das zeigen ja auch die Wahlergebnisse. Aber es gibt Minderheiten, da fällt das auf den Boden, dass immer wieder andere und die da oben und die da draußen verantwortlich da sind. Wenn die Ernte schlecht war, dann waren es Westagenten. Wenn es keine Gurken gab, dann war es Sabotage. Es war immer irgendetwas von den anderen, die dafür schuld waren. Und nicht, dass man selber unzureichend war oder das System kritisch war oder was es auch immer. Es gab immer die anderen. Und das ist etwas, wo manche anknüpfen jetzt, auch politisch anknüpfen, demagogisch anknüpfen.
Ich komme nochmal zurück auf die Sehnsucht nach Zusammengehörigkeit. Ja. Die geht ja interessanterweise einher, oftmals auch mit einer Sehnsucht nach Autorität.
Ja.
Ist das also nicht ein Widerspruch?
Nein. Also wenn wir auch an unsere nationalsozialistische Vergangenheit denken, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, da war ungeheuer viel Autoritätsunterordnung und Sehnsucht nach Autorität.
Und trotzdem das Wir-Gefühl.
Und trotzdem das wir Deutsche, wir Arier, wir Nazis und so weiter. Also wir Friedenskämpfer, hieß es in der DDR, die anderen sind schlecht, wir sind gut. Aber diese Autoritätsstrukturen, die gab es ja schon im Nationalsozialismus.
Ganz und die gab es auch nach dem Krieg im Westen.
Die gab es nach dem Krieg im Westen, hat ganz lange gedauert. Und auch da ist die DDR so ein Stück Kühlschrank gewesen, wo diese Autoritätsstruktur überwintern konnte. Die gab es im Westen bis 68 und dann wurde ziemlich viel durchgemischt. Ja, so. Und das 68 gab es nicht im Osten. Das ist der Unterschied. Ich habe mit einem Menschen gesprochen, der hat gesagt, ja, diese Jammerlappen, diese jungen Leute, die wissen nicht, was sie für Ausbildung machen wollen, was sie für Beruf machen wollen. Früher war das viel besser. Ich sage, was war denn besser? Ja, da hat einfach das Parteisekretariat oder wer da auch immer hat gesagt, du wirst Metzger und du gehst ins Kombinat, du machst den Beruf und du darfst Ingenieur werden. Da war das ganz klar und vorgegeben. Ja, ich sage, wäre nicht meine Lebensperspektive und meiner Kinder auch nicht und meiner Enkel erst recht nicht. So, aber diese Sehnsucht nach Ordnung, ich muss nicht selber entscheiden, ich werde überrollt von der Freiheit, von dem Spielraum, die trifft man nicht bei allen auch nicht, ich glaube bei der Mehrheit ganz sicher nicht, auch nicht bei einer ganz großen Minderheit, aber bei einigen trifft man das an.
Und Herr Behr, Sie schreiben in Ihrem Buch auch über die Auswirkungen auf die Kinder, auf die nächste Generation. Da auch schon ein paar Beispiele genannt. Inwiefern vererbt sich dieses DDR-Erbe in der Seele weiter? Was wirkt da?
Also vererbt nicht in dem Sinne über Gene, die biologisch weitergegeben werden. Das soll es geben, aber das hat man bisher nur bei Mäusen und Ratten festgestellt und noch nicht bei Menschen. Aber es wird weitergegeben, ähnlich einer Vererbung, weil Eltern unsere Vorbilder sind, wenn wir Kinder sind.
Aber wir rebellieren auch irgendwann gegen sie.
Ja, und dann machen wir ja doch das Ähnliche. Manchmal. Ja, also, aber erstmal in den ersten Jahren, 10, 12 Jahren oder wie auch immer das lange, dass das alles dauert, ist es so, dass sie sind die Vorbilder. Nicht so sehr, was sie sagen, sondern was sie leben. Ja, wenn die sagen, ja, du brauchst dich nicht anstrengen, mach alles cool und der Papa ist aber jeden Tag 12 Stunden am Arbeiten und so weiter, dann zählt das als Vorbild. So, dann sind ganz wichtige Faktoren für die Vererbung in Gänsefüßchen die Atmosphären, in denen wir groß werden. Wenn wir in einer Atmosphäre groß werden, in denen über Gefühle nicht geredet werden kann, darf, kann, wie auch immer, wenn es keine Suchbewegung gab, wenn man keine Gespräche damit eröffnen kann, zu sagen, ich weiß nicht, ich will noch mal mit dir drüber reden, ich weiß noch gar nicht genau worüber, aber ich habe so ein komisches Gefühl, lass uns mal gemeinsam gucken, was das ist. So, also wenn es diese Unsicherheiten nicht lebendig geben darf, dann übernehmen die Kinder das. Und das ist etwas, was weitergegeben wird. Wir haben aus der Traumaforschung über die transgenerationelle Weitergabe an die nächsten Generationen, gibt es eindeutige Ergebnisse aus der Forschung. Wenn Sie eine Traumafolge an Ihre Kinder weitergeben wollen, dann verschweigen Sie sie, vor allen Dingen mit dem Herzen. Das funktioniert, weil etwas, was nicht ausgedrückt wird, was nicht beredet wird, wie die Angst oder anderes, das wirkt wie ein schwarzes Loch. Ja, weil die Kinder lieben ihre Eltern, die wollen die verstehen, die wollen die auch schützen.
So. Und das wirkt auch bei Menschen, die jetzt nicht wirklich schwere Traumata davon getragen haben.
Ja, das wirkt bei Bahnhof Currywurst. Ja? Also, es wirkt bei verschiedenen Menschen in verschiedenen Situationen. Weil wenn da etwas in der Luft ist, wenn da etwas schwebt, dann geht die Aufmerksamkeit der Kinder dahin. Und dann ist das wie ein schwarzes Loch. Das saugt die Aufmerksamkeit auf und damit entsteht so eine Nähe des Unbewussten, wo etwas weitergegeben wird. Das kann man ziemlich gut und ziemlich weit vielfältig beobachten und untersuchen.
Sie sagen, es ist wichtig, dass mehr geredet wird. Wer muss mit wem reden?
Jeder mit jedem. Ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass die bei den Gesprächen und auch vielen anderen therapeutischen oder pädagogischen Erfahrungen, dass es auch wieder nicht bei allen und erst recht nicht bei der Mehrheit, aber doch bei vielen eine Sprachlosigkeit zwischen den Generationen gibt. Dass die Eltern oft sagen, ich verstehe meine Kinder nicht mehr. Und die Kinder sagen, ja, ich kann mit meinen Eltern nichts mehr anzufangen. Die sind irgendwie ganz anders. Die sind stehen geblieben oder irgend sowas. Und ich weiß auch gar nicht so viel über die oder kaum was. Und diese Sprachlosigkeit, die finde ich oft tragisch. Und die kann man unterbrechen und durchbrechen, indem man sagt, lass uns mal reden, lass uns mal gucken.
Über Verletzungen und Leid muss sicherlich geredet werden, aber auch über Lebensleistungen.
Über Lebensleistungen. Es muss der Respekt auch geäußert werden. Es darf auch nicht verwechselt werden. Das hat letztens der Herr Gauß, ehemaliger Bundespräsident, sehr schön gesagt in der Rede zum 30. Es darf nicht die Leistung des Unrechtsstaates DDR verwechselt werden mit den Menschen, die in der DDR gelebt haben. Ja, viele Menschen, die da gut gelebt haben, sich angestrengt haben, bemüht haben, das Beste zu machen, die verdienen Respekt. Und da gibt es leider auch zu wenig Symbole, außer Spreewaldgurken und so. Da fände ich es besser gewesen, vielleicht mit dem Palast der Republik oder irgendwelche anderen Symbole auch zu schaffen, die den Respekt zeigen und äußern. So. Und das andere ist halt, also diese Unterscheidung zwischen der Bevölkerung und dem politischen Regime, die ist wichtig.
Sie schreiben in Ihrem Buch das Wort und. Ja. Ist besonders wichtig.
Ja, ja. Ja, wir denken oft immer, dass wir bei Gefühlen oder bei anderen Verhaltensweisen immer zwischen entweder oder unterscheiden müssen. Aber es gibt ein großes, heiliges, fettes Und mit drei Großbuchstaben. Ich bin froh, dass die Situation in der DDR dass der Staat weg ist und dass es uns jetzt besser geht. Und ich bin zutiefst enttäuscht, wie es mir in den ersten Jahren danach ging.
Es geht beides.
Es geht beides, sowohl als auch. Ja, du bist mir fremd als Papa, als Mama und ich bin dein Kind und ich bin dir vertraut und ich interessiere mich für dich. So, beides. Dieses Und zu wagen, das hilft.
Auf das zurückzuschauen, was früher besser oder vermeintlich besser war, wird Menschen, die in der DDR gelebt haben, allerdings oft nicht gestattet. Ja, weil man eine Diktatur nicht vermissen darf. Darf man um die DDR trauern?
Ja, man darf sicherlich nicht um die Selbstschussanlagen trauern. Das machen auch welche. Oder um die Kneste oder die Jugendwerkhöfe, die Folterstätten waren. Darüber sollte man nicht trauern, sondern wirklich froh sein, dass das vorbei ist. Und das sollte man auch sehr klar äußern. Das ist meine Meinung. Das hat auch was mit Würdigung der Opfer zu tun. Die Opfer dürfen nicht über den Rand fallen, wenn wir uns mit der DDR beschäftigen. Aber man darf trauern über das, was vielleicht an Nachbarschaft da war. Was an Geborgenheit da war im Freundeskreis oder im Familienkreis. Man darf trauern um die Anerkennung, die man vielleicht im Kombinat oder im Laden oder im Büro bekommen hat für seine Arbeit. Es gibt vieles, was... Trauern ist ja andersrum. Trauern ist ja ein Gefühl des Loslassens. Wenn wir nicht um etwas trauern, was wir loslassen, dann bleibt es in uns und verfestigt sich und wird starr und kommt dann irgendwann raus als Krankheit oder als Aggression. Dann wird das Gefühl der Trauer umgetauscht in andere Gefühle. Also es ist ganz wichtig, sich auch zurückzublicken. Um nach vorne zu gucken, muss man oft manchmal zurückblicken und dann trauern.
Sie zitieren den Philosophen Odo Marquardt. Zukunft braucht Herkunft.
Ja.
Was meinen Sie damit?
Ja, wenn ich mich in die Zukunft wende, dann muss ich natürlich schauen, wo bin ich jetzt, wo stehe ich jetzt, was will ich jetzt. Aber ich muss auch gucken, was ist hinter mir. Wir haben alle Erfahrungen auch mit unserem Rücken, nicht nur mit dem, was vor uns ist. Und manche Leute sind uns in den Rücken gefallen. Wir haben aber auch Rückendeckung bekommen. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen, auch im übertragenen Sinne, was hinter uns liegt. Und da ist es wichtig hinzugucken, aber nicht so pauschal hinzugucken, alles war toll, alles war Mist, sondern zu differenzieren.
Also es kann auch Rückenwind sein,
was einem in der DDR passiert ist. Kann alles passieren, alles sein und gewesen sein. Das ist für die Menschen unterschiedlich. Wichtig ist, dass man differenziert. Was will ich mitnehmen nach vorne? Was beeinflusst mich? Was prägt mich? Und was will ich lieber lassen? Die Currywurst im Bahnhof. Um ein harmloses Beispiel zu bringen.
Essen Sie immer noch Currywurst im Bahnhof?
Nee, im Bahnhof weniger, aber woanders schon mal.
DDR-Erbe in der Seele. Erfahrungen, die bis heute nachwirken. So heißt das Buch meines heutigen Gasts, Udo Bär. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und vielen Dank für diese Einblicke.
Danke für das Interesse.
Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz und die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.